Ihr hört das Infopolitik-Magazin Lauschangriff des Freien Radios Wüste Welle aus Tübingen und Reutlingen. In der folgenden Stunde könnte ein Mitschnitt eines Vortrags von Kai Weber und Andrea Koten vom Flüchtlingsrat Niedersachsen hören. Sie haben bei einer Veranstaltung von Kein Mensch ist illegal in Tübingen eine sehr kritische Bilanz der Flüchtlings- und Migrationspolitik der rot-grünen Bundesregierung gezogen. Anfang Dezember 2000 hat die baden-württembergische Landesregierung ihre Abschiebepolitik gegenüber Bürgerkriegsflüchtlingen aus Ex-Jugoslawien gelockert. Wenn ein Bürgerkriegsflüchtling bereits 2 Jahre lang in einem mittelständischen Unternehmen gearbeitet hat, kann er oder sie unter Umständen ein Aufenthaltsrecht in der Bundesrepublik erhalten. Die Umstände sind dann erfüllt, wenn der Arbeitgeber sich nachweislich erfolglos um eine andere Arbeitskraft mit deutschem oder EU-Pass bemüht hat. Auch das Arbeitsverbot für Flüchtlinge soll nach einem neuen Erlass der rot-grünen Bundesregierung teilweise wieder aufgehoben werden. Dies sind 2 von mehreren wachsweichen Verbesserungen in der deutschen Flüchtlings- und Migrationspolitik der letzten Zeit. Der politische Druck für eine verbesserte Einwanderungspolitik wächst, die Wirtschaft verlangt Arbeitskräfte und den Rechtsradikalen soll in Zeiten bevorstehender Wahlen nicht in die Hände gespielt werden. An den Grundlagen der deutschen Politik gegenüber Flüchtlingen und Migrantinnen hat sich allerdings so gut wie nichts geändert. Nach wie vor regiert ein staatlicher Rassismus nach dem Motto Abschotten, Ausgrenzen, Abschieben. Von einer aktiven Einwanderungspolitik kann nicht im Entferntesten die Rede sein. Von der rot-grünen Bundesregierung war anderes zu erwarten. Es war zu hoffen, dass Rot-Grün zumindest die schlimmsten Gesetze und Maßnahmen der CDU-Regierung gegen Flüchtlinge und Migrantinnen zurücknimmt. Doch die jetzige rot-grüne Bundesregierung führt die Flüchtlings- und Asylpolitik von Kohl, Kanter und Schäuble mittlerweile seit 2 Jahren nahezu ungebrochen weiter. Seit Rot-Grün an der Regierung ist, ist noch kein Abschiebeknast wieder aufgelöst worden, noch kein Sondergesetz gegen Flüchtlinge wieder rückgängig gemacht worden, noch kein BGS-Beamter von der Grenze abgezogen worden, noch keine Abschiebung ausgelassen worden. Im Gegenteil, das System der rassistischen Ein- und Ausgrenzung funktioniert noch besser, weil es die Sozialdemokratie besser versteht, ihre Politik rhetorisch zu legitimieren und an einzelnen eher zweitrangigen Punkten wie der doppelten Staatsbürgerschaft zu einer moderateren Politik als die CDU fähig ist. Die SPD weiß besser als die CDU zwischen guten und schlechten Migrantinnen zu unterscheiden, ganz im ökonomischen Sinne des Standorts Deutschland. Andrea Koten und Kai Weber vom Flüchtlingsrat Niedersachsen haben bei einer Veranstaltung in Tübingen Ende November 2000 eine sehr umfassende kritische Bilanz von 2 Jahren rot-grüner Flüchtlings- und Migrationspolitik gezogen. In mehreren Schlaglichtern beleuchten sie die Asylpolitik allgemein, die Abschiebepolitik unter Rot-Grün, den Umgang mit Bürgerkriegsflüchtlingen, das bis vor kurzem umfassende Arbeitsverbot für Flüchtlinge, das weiter verschärfte Asylbewerberleistungsgesetz, die nach wie vor bestehende Missachtung frauenspezifischer Fluchtgründe, die sogenannte Härtefallregelung, aber auch die wenigen positiven Veränderungen in der Migrationspolitik unter Rot-Grün.
Schieb ab, Kanter. So lautete die Parole von Bündnis 90 den Grünen im Bundeswahlkampf 1998. Wer jetzt allerdings gedacht hat, dass mit dem Regierungswechsel auch eine grundsätzliche Wende in der Flüchtlingspolitik erfolgen würde, der sah sich schnell enttäuscht. Also die Wende kam nicht entgegen manchen Erwartungen. Im Gegenteil, es kam eine Ernüchterung sehr schnell, bereits schon in den Koalitionsverhandlungen. Die heutige Ausländerbeauftragte Marie-Louise Beck, die sagt heute im Rückblick: Wir standen damals vor der Alternative, auf die Durchsetzung unserer flüchtlingspolitischen Forderungen zu verzichten oder die Koalition platzen zu lassen. Da hat man sich bei den Grünen dann doch lieber für das Mitregieren entschieden. Ja, dementsprechend negativ fällt die asylpolitische Halbzeitbilanz aus. Die gegenwärtige Diskussion über Einwanderung, über Rechtsextremismus, über Toleranz, Die ist nicht nur scheinheilig und die ist nicht nur eigennützig, die hat auch viele positive Aspekte. Sie hat auch positive Effekte. Sie kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass unter Rot-Grün die bundesdeutsche Abwehrpolitik gegen Flüchtlinge im Prinzip nahezu bruchlos fortgesetzt wird. Wir wollen jetzt ein paar Schlaglichter werfen auf die rot-grüne Politik der letzten 2 Jahre.
Zwei Jahre rot-grüne Flüchtlings- und Migrationspolitik. Schlaglicht 1: Abschiebungen.
Wir fangen an mit dem Thema oder Themenfeld Abschiebungen. Wir können also rückblickend feststellen, dass es Abschiebungen in die Türkei in den letzten 5 Jahren in einer Größenordnung von ungefähr 16.000 Menschen gegeben hat. Jedes Jahr sind das ungefähr 3.000, die in die Türkei abgeschoben werden. Insgesamt werden jedes Jahr aus der Bundesrepublik schätzungsweise 20.000 Menschen abgeschoben. Immense Zahlen, Steigerungsraten, die, wenn man sie vergleicht mit der Situation im letzten Jahrzehnt, bei 1.500% etwa liegen, innerhalb von 10 Jahren eine immense Beschleunigung, die auch Ausdruck gibt einer neuen Form von Brutalisierung dieser Abschiebungspraxen. Darauf kommen wir später noch zu sprechen. Die Türkei ist als NATO-Partner gleichzeitig einer der Hauptproduzenten von Flüchtlingen und einer der größten Kunden deutscher Waffensysteme. 1999 etwa war die Türkei mit rund 2 Milliarden Mark getätigter Einkäufe in deutschen Waffenschmieden wieder einmal größte Abnehmerin von Mordwerkzeugen made in Germany. Auch in anderen Problemländern sieht die Situation nicht viel anders aus. Wir haben als Niedersächsischer Flüchtlingsrat zusammen mit Pro Asyl eine Dokumentation herausgegeben zum Schicksal abgeschobener Kurden, Kurdinnen aus der Türkei, die liegt davon auch aus, wo wir 32 Fälle dokumentiert haben von Flüchtlingen, die nachgewiesenermaßen gefoltert, misshandelt, eingesperrt worden sind nach ihrer Abschiebung. Aber die Türkei ist nicht das einzige Land. Es gibt andere Länder wie etwa den Kongo oder Sri Lanka, wo zurzeit ein Bürgerkrieg exzessiv geführt wird, wo Hunderte, wenn nicht Tausende von Toten in den letzten Wochen und Monaten zu beklagen sind und wo sich eben auch Chile heute weigert, Abschiebungsstopps zu verhängen oder seinen Länderkollegen entsprechendes zu empfehlen. Bekanntlich sind Abschiebungen Vorgänge, die in Landeskompetenz fallen. Nichtsdestotrotz hat natürlich der Bundesinnenminister auch nach dem Ausländergesetz eine besonders hervorgehobene Position. Ohne ihn beispielsweise sind Abschiebungsstopps nach einem halben Jahr nicht möglich und er hat wesentliche Möglichkeiten, hier auch gemeinsame Entscheidungen anzutreten. Das hat er getan seit dem Regierungswechsel ausschließlich für Sierra Leone, wo er angeregt hat, für einen kurzen Zeitraum von 3 Monaten Abschiebungen auszusetzen. Anders sieht es etwa aus für Angola. Seit einem Jahr appelliert der UNHCR an die Bundesregierung, doch bitte Abschiebungen nach Angola zu lassen, wegen des Bürgerkriegs, der entsetzlich ist, in dem Tausende von Menschen, vor allem Kinder, auch für den Krieg rekrutiert werden. UNHCR hatte in mehreren Briefen an alle Innenminister appelliert, Abschiebungen zumindest befristet auszusetzen. Die Bundesrepublik weigert sich hier entsprechend diesen Bitten Folge zu leisten. Sie sagt, es gäbe Landstriche in Angola, die noch vom Bürgerkrieg frei seien. Hier gäbe es inländische Fluchtalternativen, wie der Begriff so schön heißt. Und deshalb wird eben weiter nach Angola abgeschoben. Letztes Beispiel wäre Algerien. In Algerien sind in den letzten 5 Jahren 50.000 Menschen einem mörderischen Bürgerkrieg zum Opfer gefallen. Die Meldungen sind kleiner geworden in den letzten Wochen und Monaten, einfach weil mit wiederkehrenden Meldungen über Morde und Gewaltexzesse in Algerien natürlich der Nachrichtenwert dieser Einzelmeldungen auch sinkt. Nichtsdestotrotz ist es eine alltägliche Gewalt, die sich weiterhin vollzieht. Die Abschiebungen werden nicht mehr durch den BGS durchgeführt, weil der BGS sich nicht mehr traut, dort zu übernachten in Algier. Die Sicherheitslage ließe dies nicht mehr zu, dass ein BGSler eine Nacht dort übernachtete. Deshalb hat man ein Rückübernahmeabkommen mit Algerien geschlossen, welches vorsieht, dass die algerischen Schergen die Flüchtlinge selbst abholen, und zwar hier. Das heißt, die algerischen Polizisten fliegen die Flüchtlinge aus Frankfurt mit eigenen Maschinen nach Algier und dort werden sie dann eben einem ungewissen Schicksal zugeführt. Niemand weiß, was aus diesen Menschen wird. Auch die Vertreter, Vertreterinnen der deutschen Botschaft trauen sich nicht aus dem Botschaftsgebäude. Insofern lässt sich auch das Schicksal dieser Menschen kaum oder gar nicht aufklären.
Zwei Jahre rot-grüne Flüchtlings- und Migrationspolitik. Schlaglicht 2, die Asylpolitik allgemein.
Ja, ganz grundsätzlich zum Asylrecht. Das, was Schily da äußert, unterscheidet sich nicht wesentlich von dem, was auch schon sein Vorgänger geäußert hat. Auch schon ganz im demagogischen Stil seines Vorgängers tritt er da vor die Presse. So hat er zum Beispiel im November 99 erklärt, und zwar gegenüber der Berliner Zeitung: Jedes Jahr kommen etwa 100.000 Flüchtlinge nach Deutschland. Davon sind nur 3% asylwürdig. Der Rest sind Wirtschaftsflüchtlinge. Das ist natürlich großer Quatsch. Das ist pure Polemik und das weiß Schily auch. Fakt ist, dass nach den Statistiken des Bundesamts rund 10% der Flüchtlinge einen Schutz vor Verfolgung erhalten. Entweder über den Artikel 16 oder über die Genfer Flüchtlingskonvention im Ausländergesetz oder Abschiebeschutz nach 53 erhalten. Die Bundesausländerbeauftragte rechnet sogar, dass es insgesamt 30% der Flüchtlinge sind, die in Deutschland Schutz erhalten. Unter anderem deshalb, weil nach Abschluss des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens sich die Quote vom Bundesamt nochmal verdoppelt. Im Übrigen ist es ja so, dass man von der Quote allein noch nicht auf Schutzwürdigkeit in Anführungszeichen oder Schutzbedürftigkeit von Flüchtlingen schließen kann, da die Asylrechtsprechung, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, äußerst restriktiv ist und viele Leute einfach deshalb keine Chance haben auf eine Anerkennung, weil Staatlichkeit zum Beispiel vorausgesetzt wird oder weil Bürgerkriegsflüchtlinge grundsätzlich keine Chance haben.
Zwei Jahre rot-grüne Flüchtlings- und Migrationspolitik. Schlaglicht 3, der Umgang mit Bürgerkriegsflüchtlingen.
Einer der wesentlichen politischen Felder, anhand derer Veränderungen in der politischen Bewertung und in der politischen Handlung festgestellt werden können, ist unzweifelhaft die Frage des Umgangs mit Bürgerkriegsflüchtlingen aus dem ehemaligen Jugoslawien. Während des Bosnienkrieges sind Hunderttausende von Bosnien geflohen, 380.000 Flüchtlinge aus Bosnien etwa fanden Aufnahme in Deutschland in dieser Zeit. Die Bundesregierung hat, was ihr zunächst heftige Kritik und Schelte eingebracht hat, eine Visumspflicht für bosnische Flüchtlinge beschlossen, hat dann aber in einem zweiten Schritt eine relativ weitherzige Möglichkeit geschaffen, bosnischen Kriegsflüchtlingen Visa zu erteilen. Es konnten also Gruppen, Kirchengemeinden, Personen, Einzelpersonen, Verwandte eine Verpflichtung übernehmen, für diese Betroffenen sich um diese Betroffenen zu kümmern, sie aufzunehmen, zu versorgen. Dann wurde dieses Visum erteilt. Es fanden, wie gesagt, 380.000 Flüchtlinge aus Bosnien Aufnahme. Im Kosovo-Krieg hat sich das generell und grundsätzlich geändert. Die Bundesregierung hat sofort und kategorisch alle Grenzen geschlossen, hat intensiv auch in europäischen Nachbarländern, etwa in Italien, dafür gesorgt, dass Fluchtwege geschlossen wurden, dass zusammen mit italienischen Grenzbehörden die Fluchtwege auch abgeschottet wurden und deutsches Know-how nach Italien geschickt wurde, um eben diese Möglichkeiten zu verhindern, nach Deutschland zu kommen. Die offizielle Ansage war, die Flüchtlinge sollen in der Nähe des Kosovo bleiben. Und das ist weitgehend geglückt. Die Flüchtlinge, die wir heute hier haben, sind Flüchtlinge, die zu über 90% 5, 6, 10 Jahre oder länger hier sind, die also im Laufe der Vorkriegszeit nach Deutschland gekommen sind. Während des Krieges ist es nur Minderheiten gelungen, überhaupt nach Deutschland zu kommen. Dieser Paradigmenwechsel ging einher mit einer sehr viel aggressiveren Außenpolitik. Wenn der grüne Außenminister zu einem Krieg ruft, um die albanische Flüchtlinge, die Menschenrechte zu erkämpfen, die den Flüchtlingen in Deutschland verweigert werden, dann muss das aufhorchen lassen. Wir haben eine grundsätzlich veränderte Situation auch der Aufnahme dieser Menschen gehabt. Es gab reihenweise Kriminalisierungsversuche von Menschen, die keinen Asylantrag gestellt hatten, sondern gesagt haben, wir wollen als Bürgerkriegsflüchtlinge hier bleiben. Es gab Strafverfahren wegen illegaler Einreise. Es gab bis kurz vor dem Krieg Versuche, sie wieder abzuschieben. Ich möchte zitieren aus einem Brief der Bezirksregierung Hannover, die sicherlich auch in Baden-Württemberg in ähnlicher Weise geschrieben worden sind. Am 25.03.1999, also 2 Tage nach Ausbruch des Krieges, stellte die Bezirksregierung fest, die Rückkehr, die sei sehr wohl zumutbar und ein mit Nachdruck betriebener Versuch, eine freiwillige Ausreise zu organisieren, sei sozusagen die Grundvoraussetzung dafür, dass hier überhaupt eine Duldung erteilt werden könne. Andernfalls wurde diese Duldung verwehrt und damit auch alle sozialen Leistungen. Jetzt werden Flüchtlinge aus dem Kosovo wieder massiv abgeschoben. Man hat also keine Zeit verloren und hat sehr schnell die Leute wieder unter Abschiebungsdruck gesetzt. Es hat im Sommer diesen Jahres eine einstimmig gefasste Bundestagsresolution gegeben, in der die Bundestagsabgeordneten an die Innenministerien appelliert haben, zurückhaltender mit Abschiebung zu sein. Das scheint nur heiße Luft zu sein. Die Innenminister haben ausdrücklich erklärt, dass sie sich daran nicht halten werden, dass sie ihre Politik fortsetzen werden. Die Innenministerkonferenz von heute wird hier wahrscheinlich auch keine durchgreifende Änderung gebracht haben. Zur Diskussion stand hier lediglich eine begrenzte Bleiberechtsregelung für traumatisierte Flüchtlinge und dies wahrscheinlich auch nur für bosnische Flüchtlinge. Kosovo-Albaner sind wahrscheinlich ausgeschlossen davon. Insgesamt also unterm Strich eine Verhärtung, eine rigide Abschottungspraxis gegenüber Bürgerkriegsflüchtlingen, die 5 Jahre vorher noch ganz anders gelaufen war. Dafür eine Kriegspolitik, die versuchte sozusagen die Bedingungen in Jugoslawien bzw. im Kosovo zu ändern, um die Flüchtlinge nicht mehr reinzulassen.
Zwei Jahre rot-grüne Flüchtlings- und Migrationspolitik. Schlaglicht 4, das Arbeitsverbot für Asylsuchende.
Ja, zum Stichwort Arbeitsverbot. Da hat sich jetzt die Koalition nach langen, langen Diskussionen im letzten September endlich dazu entschlossen, das absolute Arbeitsverbot für Flüchtlinge zu lockern und den Betroffenen, die nach Mai 97 einreisen, Arbeit zu ermöglichen, wenn sie denn eine Wartefrist von einem Jahr überstanden haben. Danach dürfen sie arbeiten, allerdings unter den eingeschränkten Bedingungen dieser Nachrangprüfung. Das heißt also, sie dürfen erst dann arbeiten, wenn sich für die Stelle, die sie kriegen, niemand anderer findet, der bevorrechtigt ist. Also ein deutscher Arbeitsloser, ein EU-Arbeitnehmer etwa oder andere bevorrechtigte Ausländer. In der Praxis sieht das so aus, dass die Leute einen Arbeitgeber finden müssen, der erstmal bereit ist, denjenigen einzustellen. Die müssen sich einen Stempel holen, gehen dann mit diesem Papier zum Arbeitsamt, sagen, ich möchte gern an der und der Stelle arbeiten. Und das Arbeitsamt sagt, prima, da haben wir jetzt eine freie Stelle, die geben wir mal in den Computer und suchen jemanden dafür. Das dauert dann 4 bis 6 Wochen Minimum. Und wenn sich danach niemand findet, der sich dazu verdonnern lässt, gegebenenfalls auch diese Arbeit zu übernehmen, ein Deutscher, dann kann ein Flüchtling die Stelle erstmal antreten. Was das für Jobs sind, die Flüchtlinge auf diese Weise kommen, das kann sich jeder denken. Das sind schlecht bezahlte Jobs, das sind Nachtarbeiten, das sind dreckige Arbeiten und es sind ganz miese. Man kann Tellerwäscher im Hotel werden, man kann Helfer bei der Apfelernte werden oder gegebenenfalls in der Putzkolonne arbeiten oder bei McDonald's. In der neuen Vereinbarung seit September ist es dennoch so, dass bestimmte Flüchtlingsgruppen besser gestellt werden. Also wer einmal eine Arbeitsstelle hat, der kann jetzt diese Arbeitsstelle verlängert bekommen, ohne nochmalige Vorrangprüfung, also ohne diese ganze Prozedur nochmal zu machen, was vorher so war. Traumatisierte Flüchtlinge erhalten jetzt eine uneingeschränkte Arbeitserlaubnis. Und für den Fall, dass die Bundesrepublik jemals wieder Bürgerkriegsflüchtlinge aufnimmt, so sollen die auch ganz ohne Wartezeit um diese nachrangige Arbeitserlaubnis betteln dürfen. Für die meisten Flüchtlinge, muss man aber sagen, fällt diese Wartezeit, die jetzt vereinbart wurde, dennoch hinter die Regelung vor dem Mai 97 zurück. Da gab es nämlich gar keine Wartezeit. Da galt grundsätzlich diese Nachrangprüfung ohne Wartezeit. Ja, insofern ist es dann gegenüber diesem Zeitraum vor 97 schon eine Verschlechterung für die meisten Flüchtlinge.
Zwei Jahre rot-grüne Flüchtlings- und Migrationspolitik. Schlaglicht 5, das Asylbewerberleistungsgesetz.
Stichwort Asylbewerberleistungsgesetz. Es ist, wie die meisten von euch sicher wissen, ein Sondergesetz, welches Leistung für Flüchtlinge vorsieht, die ungefähr 20 bis 25% unter der Sozialhilfe liegen. Dieses Asylbewerberleistungsgesetz wurde 1993 beschlossen, geschaffen und dann in mehreren Novellen verschärft. Wir sind natürlich davon ausgegangen, dass die Bundesregierung dieses Gesetz erneut vorholen und abschaffen würde oder zumindest deutlich ändern würde, entschärfen würde, die Verschärfung zurücknehmen würde. Nichts dergleichen ist passiert. Das Gesetz bleibt. nicht einmal die stillschweigende unter der Hand Verschärfung, die jedes Jahr deshalb zu beklagen war, weil es zwar für Sozialhilfeempfänger einen Inflationsausgleich gab, für Flüchtlinge aber nicht, hat die Bundesregierung bislang korrigiert. Dieser verweigerte Inflationsausgleich hatte zum Effekt, dass die durchschnittliche Kürzung der durchschnittliche Unterschied zwischen deutschen Sozialhilfeempfängern und Flüchtlingen von 20% auf etwa 27% gestiegen ist in diesen letzten Jahren. Und die Sozialhilfe wurde immer um 1-2% erhöht. Der Satz für Flüchtlinge blieb derselbe. Wir haben insofern dann auch die Bundesausländerbeauftragte aufgefordert, mit ihrer Fraktion dafür zu sorgen, dass zumindest dieser Inflationsausgleich in Höhe von 7% erfolgen würde. Die Ausländerbeauftragte sah sich dazu nicht in der Lage. Sie meinte, man könnte eine solche Änderung nicht durchführen. Wenn man das täte, dann würde man also die Schlagzeilen vorfinden. Rentner werden betrogen und Flüchtlinge werden privilegiert. Und eine solche Privilegierung von Flüchtlingen könnte man nicht akzeptieren. Das erscheint uns natürlich unsinnig, insofern als erst die Diskriminierung der Flüchtlinge in den letzten Jahren diesen Unterschied hervorgerufen hat. Nichtsdestotrotz hat sie natürlich recht, dass solche Schlagzeilen zu erwarten wären. Dennoch bleibt sozusagen für uns die fatale und eher niederschmetternde Erkenntnis, dass an dieser Sonderbehandlung von Flüchtlingen sich nichts ändert, dass auch an der Vorrangleistung, Leistungsform von Sachleistung oder Gutschein sich nichts ändert, dass insofern die rigiden Vorgaben des Gesetzes weitgehend unangetastet bleiben.
the power line is the poverty line.
Zwei Jahre rot-grüne Flüchtlings- und Migrationspolitik. Schlaglicht 6. Die Missachtung frauenspezifischer Fluchtgründe.
Ja, Stichwort frauenspezifische Fluchtgründe. Das ist ja ein Punkt, der seit Jahren immer wieder von Flüchtlingsinitiativen angesprochen wird und auch vehement eingefordert wird, dass den spezifischen Fluchtgründen von Frauen endlich stärker Rechnung getragen wird oder überhaupt Rechnung getragen wird im Asylverfahren. Die Anerkennung von Frauen als politisch Verfolgte scheitert häufig daran, dass die Verfolgung von Frauen eine nichtstaatliche Verfolgung ist, die beispielsweise durch Soldaten passiert. Die werden nicht anerkannt. Ein Beispiel ist der Bosnienkrieg. Die massenhaft vergewaltigten Frauen im Bosnienkrieg wurden alle nicht anerkannt, so gut wie nicht anerkannt. Die Anerkennungsquote von Bosnierinnen betrug unter 1%. Die Verbesserungen, die Bundesregierung in dem Bereich vorgenommen hat und mit denen sie sich auch zum Teil sehr gebrüstet haben, sind relativ dürftig. Die haben also eine Änderung der Verwaltungsvorschriften betreffend den Abschiebungsschutz nach § 53, eine Änderung des Ausländergesetzes direkt haben sie abgelehnt. Das könnte man relativ einfach machen, zum Beispiel dadurch, dass man ins Gesetz reinschreibt, Frauen sind eine soziale Gruppe nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Und dann hätten Frauen mit ihren spezifischen Fluchtgründen auch die Chance auf ein Asylrecht. Das hat die Bundesregierung schlicht deshalb abgelehnt, weil sie befürchten muss, dass über so eine gesetzliche Änderung sich die Zahl der anerkannten Flüchtlinge ausweiten wird. Weil über die Hintertür der frauenspezifischen Fluchtgründe, wenn man die anerkennt, auch die nichtstaatliche Verfolgung als Asylgrund anerkannt werden müsste. Und das wollen sie lieber dann doch nicht.
Zwei Jahre rot-grüne Flüchtlings- und Migrationspolitik. Schlaglicht 7, die sogenannte Härtefallregelung.
Stichwort Bleiberechtsregelung und Härtefallregelung, wie auch immer man das bezeichnet, war einer der zentralen materiellen Beschlüsse, die in der Koalitionsvereinbarung drin waren. Man wolle sich gemeinsam mit den Ländern, so hieß es, bemühen um eine Bleiberechtsregelung für Personen mit langjährigem Aufenthalt. Es hat dann ein Jahr gedauert, bis sich die Bundesregierung mit den Länderinnenministerien einig war darüber, wie man das machen wolle. Am 19.11., also vor gut einem Jahr, hat man dann eine Bleiberechtsregelung beschlossen, die mit relativ restriktiven Fristen versehen einen relativ begrenzten Personenkreis ein Bleiberecht beschert hat. Kritisiert haben wir diese Regelung deshalb, weil sie eine Stichtagsregelung vorsah, nämlich vorsah, dass eine Familie am 19.11. Arbeit nachweisen musste, um in den Genuss dieser Regelung zu kommen. Das erschien uns ein Stück weit verlogen und doppeldeutig deshalb, weil natürlich eine ganze Reihe von Familien erst arbeitslos sind oder arbeitslos geworden sind, weil sie infolge der Verschärfung auf der Ebene der Erteilung von Arbeitserlaubnissen erst rausgeflogen sind und arbeitslos gemacht worden sind. Es gab in den 90er Jahren Richtlinien des Arbeitsministeriums, die gesagt haben, prüft strenger, ob nicht bevorrechtigte Deutsche eine Arbeit kriegen können. Der Effekt war, dass einzelne Flüchtlingsfamilien eine Arbeit, die sie hatten, nach einem halben Jahr wieder verloren haben und dann eben am 19.11. keine Arbeit hatten. Die Regelung, die 1996 beschlossen worden war unter der alten Bundesregierung, sah wenigstens noch vor, dass Flüchtlingsfamilien die Chance hatten, eine Aufenthaltsbefugnis auf Probe zu erhalten und dann innerhalb eines halben Jahres nachzuweisen, dass sie in der Lage seien, eine Arbeit zu finden. Die Regelung, die unter der neuen Bundesregierung dann beschlossen wurde, sah eine solche Übergangsregelung ausdrücklich nicht vor. Und diese Art des Umgangs mit Menschen erscheint uns zynisch. Man kann sie nicht einerseits künstlich aus dem Arbeitsmarkt schmeißen und ihnen andererseits sagen, ihr müsst aber die Arbeit nachweisen, damit ihr integriert werdet.
Zwei Jahre rot-grüne Flüchtlings- und Migrationspolitik. Schlaglicht 8. Flughafenregelung, Abschiebeknäste, UN-Kinderrechtskonvention.
Ja, ich möchte noch ein paar andere Punkte ganz kurz ansprechen. Bereiche, in denen sich ebenfalls nichts verbessert hat oder so gut wie nichts verbessert hat. Der eine ist das Flughafenverfahren, wo die Flüchtlinge, die sich im Flughafen befinden, die als offensichtlich unbegründet abgelehnt werden, beziehungsweise solche Flüchtlinge, die keine Identitätspapiere vorlegen können, die werden nach wie vor im Flughafenbereich interniert, oft über einen längeren Zeitraum auch interniert. Auch im Bereich der Abschiebungshaft hat sich nichts Wesentliches getan. Nach den Aussagen der Koalition sollte die Abschiebungshaft im Lichte der Verhältnismäßigkeit, so wie es so schön hieß, überprüft werden. Das Innenministerium hat geprüft und sie haben nichts Verbesserungswürdiges finden können. Deutschland bleibt damit nach wie vor das Land mit der längsten Abschiebungshaft in Europa. Das kann nämlich 1,5 Jahre dauern, bis jemand hier aus der Abschiebungshaft entlassen werden muss. Ja, nächster Punkt ist die UN-Kinderrechtskonvention. Die Konvention wurde noch von der alten Bundesregierung unterschrieben, allerdings unter dem Vorbehalt, dass ausländerrechtliche Bestimmungen nicht tangiert werden dürfen. Diesen Vorbehalt hat auch die neue Bundesregierung aufrechterhalten. Bis heute weigert sich Chile, diesen Vorbehalt zurückzunehmen und die UN-Kinderrechtskonvention endlich uneingeschränkt umzusetzen. Diese Position entspricht im Übrigen nicht der seiner eigenen Partei. Die SPD hat nämlich im Dezember 1999 eine regelrechte Wende in der Flüchtlingspolitik eingefordert. Also die haben eine ganze Menge Punkte gehabt auf dem SPD-Parteitag im Dezember 1999. Da gehörte nicht nur die uneingeschränkte Ratifizierung der Kinderschutzkonvention dazu, die Außerkraftsetzung des Flughafenverfahrens, sondern auch, ich lese das mal gerade vor, ein Bleiberecht für Flüchtlinge mit 5-jährigem Aufenthalt auch bei Sozialhilfebezug, die Anerkennung nichtstaatlicher Verfolgungsgründe, Erleichterung des Familiennachzugs, Abschaffung des Bundesbeauftragten für Asylangelegenheiten, Erweiterung der Rechtsschutzmöglichkeiten, Gewährung von Kindergeld für Flüchtlinge, Rücknahme der Verschärfung zum Asylbewerberleistungsgesetz, Geld statt Sachleistung für Flüchtlinge und noch so einige andere Punkte. Also nahezu revolutionär. So verlautete denn auch aus dem Innenministerium, man habe sich verwundert die Augen gerieben. Und letzten Endes, das wisst ihr auch, hat es dann doch nicht mehr, ist es dann zu dieser Palastrevolution nicht mehr gekommen. Chile hat schlicht gesagt, man müsse ja nicht jeden Parteitagsbeschluss auch in die Praxis umsetzen und ist dann zur Tagesordnung übergegangen.
Zwei Jahre rot-grüne Flüchtlings- und Migrationspolitik. Schlaglicht 9. Ein paar positive Veränderungen können nicht über die beschämende Migrationspolitik der Regierung hinwegtäuschen.
Ja, es bleibt vielleicht kurz zu erwähnen, was denn Rot-Grün in 2 Jahren Regierungsarbeit denn Positives geleistet hat. Also die Lageberichte des Auswärtigen Amtes haben sicher zum Teil eine kritischere Note bekommen hinsichtlich der Rückkehrgefährdung von Flüchtlingen. Ansonsten sind die Verbesserungen für Flüchtlinge eher dadurch erreicht worden, dass man allgemeine migrationspolitische Entscheidungen gefällt hat. Dazu gehört sicher das eheunabhängige Aufenthaltsrecht, das jetzt von bislang 4 auf 2 Jahre runtergesetzt worden ist und die, wenn auch etwas halbherzige Ablösung des völkischen deutschen Staatsangehörigkeitsrechts durch ein demokratisches. Grundsätzlich müssen wir aber feststellen, dass sich an der deutschen Flüchtlingspolitik nach dem Regierungswechsel 1998 eigentlich so gut wie gar nichts geändert hat, sondern im Gegenteil Kontinuität besteht. Die Devise heißt nach wie vor abwerten, abschrecken, abschieben. Es ist so, dass nach wie vor verfolgte Frauen keinen Schutz finden, Opfer von Bürgerkriegen und Gewalt keinen Schutz kriegen, unbegleitete Flüchtlingskinder unangemessen behandelt werden. Auch nach Jahren der Integration, nach Jahren des Aufenthalts erhalten Flüchtlinge und ihre Kinder unter Umständen kein Bleiberecht, werden gegebenenfalls ins Gefängnis gesteckt und zwangsweise in Länder zurücktransportiert, in denen sie zu entkommen versuchten und die sie auch vielfach gar keine Bindung mehr haben. Nach wie vor steht der Umgang mit denjenigen, die nun mal faktisch hier sind und die man so schnell auch nicht loswerden kann, unter der Prämisse der Abschreckung. Ausgrenzung mittels Gutscheinsystem, Lagerunterbringung, all diese Dinge sollen das Leben der Menschen unerträglich machen und sollen erklärtermaßen dazu führen, dass die Leute freiwillig wieder gehen. Es spricht in dem Kontext für sich, wenn die Fraktionssprecherin der Grünen, Kerstin Müller, es als Erfolg verbucht, dass die rot-grüne Regierung die Negativspirale wie sie sagt, aufgehalten hat. Also das ist inzwischen der schäbige Maßstab, an dem die Bundesregierung sich orientiert und wo sie Ziele setzt, nämlich der, dass Flüchtlingspolitik nicht noch schlimmer wird, als sie ohnehin schon ist. Also wem das reicht, so glauben wir, der hat eine Orientierung an Menschenwürde und an Flüchtlingsschutz schon längst aufgegeben.
Andrea Kothen und Kai Weber vom Niedersächsischen Flüchtlingsrat haben also die Fakten über 2 Jahre rot-grüne Flüchtlings- und Migrationspolitik auf den Tisch gelegt. Die politische Bilanz der neuen Bundesregierung muss als ernüchternd und beschämend gewertet werden. Die Frage stellt sich natürlich, warum SPD und Grüne in diesem Bereich mehr auf rassistische Kontinuität setzen als etwa auf eine Politik der Integration und menschenwürdigen Behandlung von Flüchtlingen. In einem zweiten, mehr theoretischen Teil ging Kai Weber deswegen auf die Hintergründe und Prämissen der derzeitigen Migrationspolitik ein, auf die europäischen Zusammenhänge und schließlich auch auf die Möglichkeiten antirassistischen Handelns.
Jetzt noch so ein paar Rahmenbedingungen, Ursachen und Bedingungen deutscher Flüchtlingspolitik beschreiben. Es nützt ja wenig, Verrat zu schreien und beleidigt sich in die Ecke zu verziehen. Man muss einfach gucken, nach welchen Gesetzmäßigkeiten so etwas funktioniert, welche Spielräume da sind und in welche Richtung man vielleicht selber handeln kann. Zunächst einmal sechs Thesen oder sechs Bereiche wollte ich da kurz noch abhandeln oder ansprechen. Zum Ersten, denke ich, ist es wichtig herauszuheben, dass Flüchtlinge schon immer eine Minderheit unter den Einwanderern und Einwanderinnen waren. Migrationsbewegungen aus und in die Bundesrepublik begründen zunächst einmal sich aus dem Interesse von Firmen an Arbeitskräften. Flüchtlinge sind schon immer eine Minderheit der Migranten gewesen, die nach Deutschland wollten oder die aus Deutschland herausgegangen sind. Das galt für die Anwerbephase von Ende der 50er Jahre bis 1973. Das galt für andere Zeiträume, wo eben große Zuwanderung festzustellen war. Interessant ist, dass ein negatives Wanderungssaldo, also mehr Abwanderung als Zuwanderung, regelmäßig in den Zeiten zu verzeichnen war, wo es Rezessionsjahre gab. 1974 bis 1977, vorher im Rezessionsjahr 1967 und dann wieder 1982 bis 1984 gab es eine Abwanderung aus Deutschland. Mehr Auswanderer als Einwanderer. Asylsuchende stellen in diesem ganzen Komplex nur einen Bruchteil der Ein- und Auswanderer. Sie stellten zum Beispiel 1999 14% da der Einwanderer. Das heißt mit anderen Worten, 86% kamen als Spezialitätenköche, als Werksvertragsarbeitnehmer, als Auszubildende, als Wissenschaftler, als jüdische Kontingentflüchtlinge, nee, das sind ja auch Flüchtlinge, als Arbeitsmigranten, als Aussiedler und Aussiedlerinnen und so weiter, auf anderen Schienen, auf anderen Wegen, etwa im Rahmen des Familiennachzugs auch nach Deutschland und eben nicht um einen Asylantrag zu stellen. 14% ist nicht viel. Und es erscheint mir wichtig, das herauszustellen, dass eben die Zuspitzung und Begrenzung dieser ganzen Diskussion auf Flüchtlinge insofern an der Sache und am Thema vorbeigeht. Selbst 1992, als also die Schlagzeilen voll war von Bundesrepublik ertrinkt im Flüchtlingsstrom und ähnliches, hatten wir 430.000 Flüchtlinge, aber über 1,2 Millionen Zuwanderer. Das heißt, Flüchtlinge stellten selbst in diesem Jahr eine Minderheit der Zuwanderer dar, nämlich 36%. Immerhin waren diese 36% sehr viel mehr anteilig an der Gesamtzuwanderung als in den Jahren zuvor, da waren es 20%. Und ich glaube, an dieser relativen Verschiebung der Zusammensetzung der Einwanderer und Einwanderinnen ist sozusagen der Grund oder die Ursache dafür zu suchen, warum das öffentlich zum Problem gesetzt worden ist. Weil natürlich ein kurdischer Dörfler oder ein Nomade aus dem Tschad in der deutschen Industriegesellschaft schlechter integriert werden kann als ein indischer Computerspezialist, das liegt auf der Hand. Die Asyldebatte der Jahre 92, 93 war also nicht wesentlich oder nicht vor allem definiert und geprägt durch die Tatsache, dass wir viele Flüchtlinge hatten, sondern dass die falschen Einwanderer kamen als diejenigen, die man eigentlich haben wollte. Die Zuwanderungsstruktur ist entscheidend. Zweiter Punkt. Die Diskussion um Flüchtlinge und die Skandalisierung einer Zuwanderung von Flüchtlingen hat immer auch gewisse ideologische Effekte. In der Ablehnung der Flüchtlinge, die die Arbeit wegnehmen und die Frauen wegnehmen und den Wohnraum besetzen und so weiter, steckt immer auch ein Stück weit der Effekt, dass man sich selbst unter Ziele unterwirft, die man gar nicht mehr so richtig kontrollieren kann. Interessant ist es jedenfalls, dass die Forderung, Flüchtlinge vom deutschen Arbeitsmarkt fernzuhalten, sie rauszuschmeißen, die sozialen Leistungen zu kürzen, einhergingen mit Forderungen, die Zumutbarkeitsrichtlinie für deutsche Arbeitslose zu senken. Hat also dann gefordert, parallel und zeitgleich, es sollten doch auch die deutschen Arbeitslosen sich nicht zu fein sein, die Apfelernte etwa zu erledigen oder zum Moorstechen in Torfgebiete zu gehen oder andere Arbeiten zu übernehmen, die traditionell von Saisonarbeitern oder Flüchtlingen ausgeübt werden. Dieser Effekt muss gesehen werden. Indem Flüchtlinge ausgegrenzt werden, werden sozusagen zugleich die Anforderungen an die deutschen Arbeitslosen gestellt, doch bitte auch diese Arbeiten, die teilweise zu Hungerlöhnen oder unter entwürdigenden Umständen stattfinden, mit zu übernehmen. Dritter Punkt. Die gegenwärtige Einwanderungsdiskussion verändert den Rahmen der Diskussion gewaltig. Es hat einen bedeutsamen Paradigmenwechsel insoweit gegeben, als nunmehr nach Jahrzehnten der Verweigerung, der Wahrnehmung oder der Akzeptanz, dass die Bundesrepublik ein Einwanderungsland ist, nunmehr über Quoten geredet wird, nunmehr eingestanden wird, dass die Bundesrepublik Einwanderung braucht. Wie sie im Übrigen in den letzten Jahrzehnten auch schon immer brauchte, nur das nie zugegeben hat. Das Eingeständnis, dass solche Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen gebraucht werden, verändert hoffentlich das Feld. Insofern als eine akzeptierte Einwanderung natürlich auch das Verhältnis ändert zu denjenigen, die einwandern wollen. Und wir hoffen natürlich, dass sich daraus auch antirassistische Effekte ergeben. Wenn also Leute wie etwa der Thomas Goppel, CSU-Generalsekretär, öffentlich, man höre und staune, jährlich 500.000 bis 700.000 Einwanderer für zumutbar hält, dann hätte ich mich vor 5 Jahren an den Kopf gefasst und geglaubt, wie gesagt, das glaube ich nicht, das kann so jemand nicht gesagt haben. Sind sozusagen Veränderungen, die bemerkenswert ist. Aber was einhergeht damit und was sozusagen fast parallel und nebeneinander dazu existiert, ist eine Erhöhung des Drucks auf Flüchtlinge, auf solche Einwanderer, die man nicht haben will, weil sie dem Nützlichkeitsdenken nicht oder nicht in gleicher Form entsprechen. Der Druck auf Flüchtlinge hat sich eben nicht reduziert, sondern er wird aufrechterhalten und gerade das beklagen wir, dass das Rot-Grün sozusagen nicht hat korrigieren können. Vierter Punkt. Das Asylrecht hatte in der Geschichte immer auch bestimmte ideologische Effekte, vor allem in der Systemauseinandersetzung mit den östlichen sozialistischen Staaten. Formulierungen wie das Asylrecht sei die Freiheitsstatue im Hafen unserer Verfassung sprechen solche Sprache. Sie waren sozusagen ein Symbol dafür, dass Menschen aus der Unfreiheit in die Freiheit wanderten. Man sprach von Abstimmung mit den Füßen, die von Ost nach West stattfand. Auch Helmut Kohl sprach von dem Asylrecht, das uns heilig sei. Hier wird sozusagen deutlich, dass sich eben in dieser Identifikation mit dem Asylrecht auch ein gewisser Stolz darin verbarg, dass die Menschen zu uns wandern und aus Systemen kommen, die eben nicht so attraktiv sind wie der deutsche oder der westeuropäische oder überhaupt der westliche Kapitalismus. Interessant ist in diesem Zusammenhang etwa die Episode, die 1985 stattfand, als eine ganze Reihe von Flüchtlingen über Ost-Berlin nach West-Berlin kamen. Da gab es also vor allem Tamilen, aber dann auch Libanesen und andere Flüchtlinge, die die Möglichkeit nutzten, über Flieger in Ost-Berlin zu landen und dann nach West-Berlin weiter zu fliehen. Die Deutschen hatten sich geweigert, hier Kontrollen durchzuführen, oder die Berliner, weil sie aufrecht erhielten den Satz, dass eben die DDR kein Ausland ist, man insofern zwischen deutschen Staaten keine Grenzkontrollen durchführt. Man hat sich aber fürchterlich aufgeregt darüber, dass die DDR sozusagen jetzt hier diese Kanäle öffnet und die Menschen in den Westen lässt. Nichtsdestotrotz hat man sich bis zum Schluss geweigert, Grenzkontrollen durchzuführen, weil dieses Recht auf Migration, auf Wanderung, auf Flucht höher bewertet wurde, als sozusagen das Interesse daran, Migranten abzuschieben. Das hat sich grundsätzlich und radikal geändert. Es sind seit Anfang der 90er Jahre Zehntausende von Menschen an der ostdeutschen Grenze, die da die Aufgabe haben, Flüchtlinge zu suchen, zu fassen, aufzuspüren. Sie sind unterstützt von einer Technik, die Technik, die an der innerdeutschen Grenze damals angewendet wurde, sicherlich nicht in nichts nachstehen. Wenn natürlich auch, das möchte ich ausdrücklich betonen, die Methoden immer noch andere sind. Nichtsdestotrotz kommen auch an diesen ostdeutschen Grenzen jedes Jahr zig Flüchtlinge ums Leben, die entweder im Fluss ertrinken oder auf der Flucht verunglücken oder auf ähnliche Weise zu Tode kommen. Erst 1990/91, also nach dem Fall der Mauer, wurde die Asylfrage mit neuer Radikalität auf die Tagesordnung gesetzt. Und das hat natürlich etwas mit dem Wegfall der Systemkonkurrenz zu tun. Noch dramatischer und einschneidender war die Brutalisierung der Abschiebungspolitik, die in den letzten 10 Jahren stattgefunden hat. Es hat Mitte der 80er Jahre eine Anfrage im Bundestag gegeben, die sinngemäß lautete, in welche Länder kann zurzeit nicht abgeschoben werden, wegen der allgemeinen Situation im Herkunftsland. Und die nach heutigen Maßstäben verblüffende Erkenntnisse lautete, dass es ungefähr 30 bis 40 Staaten waren, in die Abschiebung nicht vorgenommen wurde, weil man gesagt hat, die Verhältnisse in diesen Ländern sind so schlimm, dass wir es mit unserem Gewissen nicht verantworten können, sie in diese Länder zu schicken. Heute gibt es keinen einzigen Abschiebungsstaat mehr, nicht einen einzigen. Die Welt ist nicht friedlicher oder menschlicher geworden, sondern die Politik ist brutaler. Sie mutet Menschen aus Bürgerkriegsländern zunehmend zu, in diese Länder auch wieder zurückzugehen. Fünfter Punkt. Europäische Migrations- und Flüchtlingspolitik zielt zunehmend darauf, ein europäisches Kontrollsystem über Räume, Märkte und Migrationsverläufe zu installieren. Die deutsche Politik findet ja nicht im luftleeren Raum statt, ist nicht singulär, sondern ist einzuordnen im Rahmen europäischer Planung in Richtung auf eine Harmonisierung von Abschottungsmaßnahmen, auf die Schaffung neuer Märkte und auch auf die Organisation von Einwanderungsregelungen. Es gibt einerseits Rückübernahmeabkommen, die Europa wie ein feines Netz überlagern. Mittlerweile können Flüchtlinge von Norwegen bis Griechenland oder von Portugal bis Lettland in Rückübernahmeabkommen von einem Land zum nächsten weitergereicht werden, immer mit dem Satz, die sind durch dein Land gekommen, du bist zuständig. Auf der anderen Seite wird aber immer offener über Quoten, Einwanderungsquoten geregelt. Das drückt das Interesse auf, aus nicht Einwanderung zu stoppen, sondern Einwanderung besser zu kontrollieren und unter Kontrolle und die Falschen draußen zu halten. Nur noch ein Zitat vorlesen, das gerade gestern Schlagzeilen gemacht hat. Die Kommission der Europäischen Union hat gestern einen Diskussionsvorschlag über Einwanderungs- und Asylpolitik befürwortet. Die Initiative geht zurück auf Antonio Vitorino, den Kommissar für Justiz und Inneres. Ist es aber, wie gesagt, beschlossen von der Kommission der Europäischen Union und insofern ein amtliches Papier. Dieser Vorschlag zielt auf den Aufbau eines gemeinsamen Asyl- und Einwanderungsregimes der Mitgliedstaaten. Null Einwanderung sei, so die Kommission, ganz einfach unrealistisch, weil man ohnehin erstens clandestine Einwanderung gar nicht verhindern könnte, zweitens aber auch auf diese Einwanderung geradezu angewiesen sei. Und deshalb werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, doch bitte festzulegen, in welcher Größenordnung zukünftig ein Einwanderungsbedarf in Europa bestände. Die Zahl der Arbeitnehmerinnen werde, so die Begründung, bis zum Jahr 2025, also 2025, um 2 Millionen sinken, die Zahl der Rentnerinnen und Rentner aber von 15% auf 22% steigen. Und das sei eine Situation, die ohne Einwanderer gar nicht gemeistert werden könne. Sechster Punkt, Handlungsperspektiven, Handlungspraxen und Widersprüche. Festzustellen ist, dass das Stichwort Menschenrechte mehr und mehr in den Diskursen zur Legitimation und Begründung außenpolitischer Entscheidungen und militärischer Planung Verwendung findet. Etwa im Kosovo-Krieg, wo Menschenrechte sozusagen eine ganz wichtige Kategorie war. Dieser Krieg wurde zugunsten von Menschenrechten geführt. Andererseits aber verschwindet dieser Begriff immer weiter, wenn man sozusagen die innenpolitischen Bedingungen, Gegebenheiten, die Lebensbedingungen von Flüchtlingen sich anguckt, dann taucht dieser Begriff gar nicht auf. Auch in der jetzigen Rassismusdiskussion und Debatte, die wir haben, wird Rassismus definiert und wahrgenommen als ein Problem rechter Schläger, aber nicht als ein Problem staatlicher Strukturen. Als ein Problem von Diskriminierung und Ausgrenzung, als das man es ja auch ansprechen kann. Zur großen antirassistischen Demonstration am 9. November, was auch immer man von ihr halten mag, konnten Flüchtlinge außerhalb Berlins nicht hinreisen, weil sie der Residenzpflicht unterlagen und ihr Gebiet nicht verlassen durften. Abgesehen davon, dass sie das Geld für die Reisekosten wahrscheinlich nicht hätten aufbringen können. Wir haben eine merkwürdige Teilung des Feldes in verbale Erklärungen, die sagen, wir müssen Rassismus bekämpfen, die NPD verbieten und sozusagen an den Wurzeln ansetzen, bei der Erziehung ansetzen der Kinder und Jugendlichen. Und andererseits eine Form der Nichtwahrnehmung all dieser Ausgrenzungspraxen und Diskriminierungen, die tagtäglich Flüchtlingen das Leben schwer machen. Eine Politik, die hier ansetzen muss, könnte sich mit Hannah Arendt wappnen, die von dem Recht gesprochen hat, Rechte zu haben. Ich glaube, dass wir unser Feld darin sehen können und sehen müssen, weiterhin diesen Widerspruch aufzugabeln und anzupieksen. Menschenrechtsverletzungen beginnen dort, wo Flüchtlinge vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen und durch die Ausgabe von Sachleistungen herabgewürdigt werden, wo eine Brille oder ein Hörgerät oder eine notwendige Therapie verweigert wird, wo das Wohnen in der drängenden Enge eines Sammellagers den Zweck der Abschreckung erfüllen soll. Menschenrechtsarbeit beginnt mit dem Kampf um die Rechte für Menschen zwischen den Territorien und gerade das sind Flüchtlinge. Kein Mensch ist illegal, ist ein vernünftiger Ansatz in dieser Richtung, der den Widerspruch zwischen öffentlicher Menschenrechtsrhetorik und tatsächlicher Politik aufspießt und zum Thema macht. Wir sollten jedoch auch selbst die Widersprüche dieses Feldes Einwanderung wahrnehmen und artikulieren. Der Weltmarkt für Arbeit setzt Arbeitskräfte frei, setzt Menschen frei, die in der Regel unfreiwillig wandern, gar nicht wandern wollen, schon gar nicht nach Europa wollen. Das sind Menschen, die haben keine Perspektive mehr. Die wandern in die Städte, weil sie nicht genügend mehr produzieren können, und sie wandern aus den Städten, weil sie in den Städten nicht genügend verdienen. Dieser Wanderungsprozess ist zum geringsten Teil freiwillig bedingt, zum allergrößten Teil erzwungen. Man muss sehen, dass diese Wanderung natürlich einem Weltmarkt für Arbeit gehorchen, der auch hier seinen Ursprung findet und der auch hier Arbeitskräfte rekrutiert in anderen Ländern. Insofern wäre auch, und das wäre sozusagen etwas, was als zukünftige Aufgabe von Kein Mensch ist illegal oder als blinder Fleck definiert werden könnte, wäre auch aufzupassen, dass man Prozesse dieser Wanderung nicht verklärt und sozusagen das Ziel schon darin erreicht, sie zu sagen, die Menschen sind alle hier oder wir erreichen es, dass die Menschen hierher kommen. Wir müssen dafür uns einsetzen, dass die Menschen, die kommen, hier menschenwürdig behandelt werden. Das ist gar keine Frage. Aber Wanderung und Einwanderung ist kein Selbstzweck.
Das war eine Sendung der Infopolitik-Redaktion Lauschangriff des Freien Radios Wüste Welle aus Tübingen und Reutlingen. Euer Feedback zu dieser Sendung könnt ihr per Post an Freies Radio Wüste Welle, Hechinger Straße 203, 72 072 Tübingen senden oder per E-Mail an lauschangriff@wueste-welle.de.
Die Hauptkaufe.